Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur NBA hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Miami Heat, die marschieren weiter durch die Liga. Mit dem 7. Sieg in Folge bauen sie ihre Siegesstrecke aus. Anthony Davis, der brilliert mal wieder für die Pelicans, und Tyson Chandler, der knackt eine historische Marke. All das und noch viel mehr zur Nacht in der NBA jetzt mit unserem NBA-Experten, dem Moderator der Sendung Triple Double hier auf meinsportradio.de. Hier ist Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Dann starten wir auch gleich in Miami mit dem 7. Sieg in Folge, 97-79. Also mit gutem Vorsprung gegen die Miami Bucks gewonnen.
Ja, und letzten Endes war das ein völlig souveräner Sieg, denn man merkte relativ früh, dass die Milwaukee Bucks noch viel größere Probleme mit der sehr frühen Anwurfzeit hatten, als es die Miami Heat hatten, wenngleich die Milwaukee Bucks am Ende das erste Viertel dennoch für sich entscheiden konnten. Miami gestaltete das allerdings dann spätestens nach der Halbzeit doch sehr, sehr einseitig. Da fanden die dann nämlich ihren Wurfrhythmus und die Milwaukee Bucks eben nicht. Zur Mitte des dritten Viertels, bis dahin war es ein wirkliches sehr, sehr Low-Scoring-Game. Da stand 48-46 für die Milwaukee Bucks, und dann folgte der entscheidende Zwischenspurt, den letzten Endes Miami dann nicht mehr vergab und den die Milwaukee Bucks nicht mehr aufholen konnten. Sie führten dann nach dem Ende des dritten Viertels mit 14 Punkten, und somit war dann so ein bisschen die Messe gelesen, weil bei den Milwaukee Bucks eben zum einen kein Wurf mehr reinfallen wollte und zum anderen einfach auch keine gute Nacht abseits von Giannis Antetokounmpo und Malcolm Brogdon herrschte. Gerade Chris Middleton und Eric Bledsoe, die beiden erfahrenen Leute, die ja immer wieder für Scoring-Entlastung sorgen sollen, erlebten wirklich komplette Nächte zum Vergessen. Chris Middleton traf 3 von 16 Würfen, Eric Bledsoe traf 4 von 16 Würfen. Am Ende hatte Middleton immerhin noch 16 Punkte im Boxscore stehen, weil er es 10-mal an die Freiwurflinie schaffte und davon 9-mal traf. Bei Eric Bledsoe war das nicht der Fall, da waren es dann am Ende 10 Punkte. Und so lastete eben die komplette Verantwortung auf Giannis Antetokounmpo, der 22 Punkte am Ende auflegte, und auf Malcolm Brogdon, und der hatte 15 Punkte. Und das ist in Summe einfach viel zu wenig gewesen, insbesondere weil bei den Miami Heat eben eine sehr ausgeglichene Leistung hinter Goran Dragic stattfand. Goran Dragic mit 25 Punkten, am Ende Topscorer dieser Partie. Und er war es eben auch, der, als die Milwaukee Bucks sich tatsächlich nochmal anschickten, so einen kleinen Comeback-Versuch zu starten Mitte des vierten Viertels, als sie dann tatsächlich nochmal rankam, als er dann letzten Endes beschloss, okay, bis hierhin und nicht weiter. Er machte dann ganz, ganz schnell 8 Punkte in Folge für die Miami Heat und ließ dann keinerlei Zweifel mehr daran, dass sie das nach Hause schaukeln werden. Dazu heute Nacht mal wieder eine gute Leistung von Hassan Whiteside, der ja zuletzt sich immer wieder in entscheidenden Momenten mit dem Bankplatz begnügen musste. Aber heute Nacht, da war tatsächlich einfach im Spiel, bevor es in die entscheidende Phase ging, schon so dominant, dass es dann gar kein Thema mehr wurde, dass er vielleicht auf die Bank versetzt wird. 15 Punkte, 10 Rebounds von ihm, das Double-Double, also wirklich eine gute Leistung. Dazu noch Josh Richardson und Tyler Johnson mit guten Leistungen, 16 und 14 Punkte von den beiden Startern. Und die Miami Heat, wie gesagt, du hast es angesprochen, jetzt mit dem 7. Sieg in Folge, trafen dann am Ende 46% aus dem Feld, nachdem, wie gesagt, gerade zu Beginn sehr, sehr, sehr wenig reinfiel. Und auch bei den Milwaukee Bucks eben wenig viel, aber die konnten sich, wie gesagt, nicht daraus befreien aus diesem Loch, hatten dann am Ende gerade mal 32% getroffen, keine 15% von Downtown, nur 4 von 28 waren es da, und so war es letzten Endes eine klare Geschichte. Die Milwaukee Bucks straucheln aktuell so ein ganz kleines bisschen, stehen jetzt nur noch auf Platz 8 der Eastern Conference, haben jetzt zuletzt 2 Spiele verloren, 5 und 5 ist die Bilanz aus den letzten 10, und die Miami Heat ihrerseits sitzen den Cleveland Cavaliers mittlerweile richtig im Nacken, nur noch ein Spiel Rückstand, und wie gesagt, du hast es ja jetzt angesprochen, 7 Siege in Folge 8 der letzten 10 gewonnen, also da ist der Trend auf jeden Fall sehr, sehr positiv.
Positiv auch das, was Anthony Davis in der letzten Nacht für die Pelicans gemacht hat. Der hat nämlich 48 Punkte erzielt beim 123-118 der Pelicans über die Knicks. Allerdings brauchten die Pelicans dafür die Overtime, denn es war über die gesamte Spielzeit dann doch spannender, als es am Ende klingt.
Ja, spannend war es auch und es war vor allen Dingen drei Viertel lang wirklich schlecht. Und das von beiden Seiten, also sowohl New Orleans als auch New York, spielte keinen schönen Basketball. Das war überhaupt nicht toll anzusehen. Und wenn New York das ein bisschen konsequenter ausgespielt hätte, diese Schwäche der Pelicans, dann hätten sie wahrscheinlich den Sieg ohne größere Probleme davongetragen. Es war tatsächlich kein schönes Spiel für die Augen, aber es war immerhin ein spannendes, wenn man das vielleicht so nennen möchte. Nach 12 Minuten führten die Knicks mit 29-13. Die Pelicans hatten bis dato 22% ihrer Würfe nur getroffen. Und das lag dann, also das Problem war dann auch einfach, dass sie trotz Anthony Davis und DeMarcus Cousins immer wieder den Dreier genommen haben. Sie haben im ersten Viertel 14 Dreier genommen und lediglich 6-mal in der Zone abgedrückt. Und das ist natürlich, wenn du da so einen rabenschwarzen Tag erwischst, einfach überhaupt nicht förderlich. Das Problem war, wie gesagt, dass die New York Knicks das dann auch nicht so super konsequent spielten. Und folglich konnten dann im zweiten Viertel die Pelicans so ein bisschen zurückkommen, lagen dann immerhin zur Halbzeit nur mit 9 Punkten hinten. Es hätten auch 12 sein können, aber Anthony Davis wirklich mit dem Buzzerbeater übers komplette Feld. So ein Wurf, den man eigentlich nie trifft. Und das wusste er ja auch selber, hat er nach dem Spiel gesagt. Als er den Wurf getroffen hat, wusste er, heute wird definitiv sein Abend. Und das, denke ich, kann man so unterschreiben. War auch notwendig, denn gerade zu Beginn des Spiels war Anthony Davis wirklich der Einzige, der abgesehen von Jrue Holiday bei den Pelicans eine Leistung abliefern konnte. DeMarcus Cousins wirklich unterirdisch produzierte 2 Turnover und traf keinen einzigen Wurf in den ersten 12 Minuten. Also das mit einer ganz, ganz schwachen Leistung. Es war dann so, dass New York aus der Halbzeitpause so ein bisschen berappelt zurückkam. Sie konnten den Vorsprung gegen Ende des dritten Viertels erstmal wieder ausbauen, führten dann schon wieder mit 19 Punkten, ließen dann allerdings nochmal eine kleinere Durststrecke folgen, aber ging immer noch mit 14 Punkten ins Schlussviertel rein. Und man hatte nicht den Eindruck, dass die Pelicans das irgendwie noch aufholen können an diesem Abend. Kristaps Porzingis führte die New York Knicks sehr, sehr gut an, stand dann bereits bei 22 Punkten vor den letzten 12 Minuten, erhielt auch Unterstützung von Jared Jack und von Enes Kanter. Und wie gesagt, die Defense und auch die Offense bei den New Orleans Pelicans war jetzt alles andere als berauschend. Aber dann kam alles anders. Irgendjemand hat sie scheinbar beim Schlawittchen gepackt und sie mal an ihre Ehre erinnert. Und so kam es dann tatsächlich, dass die Pelicans viel, viel besser Defense spielten in den letzten 12 Minuten, hielten die New York Knicks dann ihrerseits bei 13 Punkten, machten 27, hatten tatsächlich sogar noch die Möglichkeit auf den Game Winner, als sie den Ball durch Ian Clark nochmal geklaut haben, der dann nach vorne gerannt ist, aber den Dreier nur auf, letzten Endes nicht auf den Ring oder in den Korb setzte, sondern einfach nur daneben warf. Und so ging es dann in die Overtime. Wie gesagt, bis dato dann relativ wenig zu sehen von DeMarcus Cousins, zumindest was die Offensive anging, aber er besorgte dann per Tipp in die erste Führung für die Pelicans in der Overtime überhaupt. Es ging ein bisschen hin und her, und letzten Endes war es dann so, dass es 121-118 stand für die Pelicans, als noch knapp 18 Sekunden zu spielen waren. Kristaps Porzingis bekam den Ball an der Dreierlinie, traf allerdings dann nur den Ring und anschließend machte Jrue Holiday von der Freiwurflinie alles klar. Wer war hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die Pelicans so einen Comeback-Sieg hinlegen konnten? Ja, natürlich Anthony Davis, wer 48 Punkte macht, der ist maßgeblich dafür verantwortlich. Dazu noch 17 Rebounds, 4 Steals, 3 Blocks. Und das war schon aller Ehren wert, zumal er über die komplette Spielzeit, auch wenn es am Anfang nicht so gut geklappt hat, Kristaps Porzingis wirklich gut verteidigte. Im vierten Viertel sich dann und auch in der Overtime quasi ausschließlich auf ihn fokussierte, überhaupt keine Halbzeit mehr spielte. Er war einfach nur an Porzingis dran und das zahlte sich aus. Porzingis 1 von 7 Würfen nur noch getroffen, dann in den letzten 17 Minuten nur 3 Punkte aufgelegt und damit dann eben auch nicht mehr derjenige, der die New York Knicks führen konnte. DeMarcus Cousins, wie gesagt, mit einer sehr, sehr wankelhaften Nacht. Er hatte quasi das Quintuple-Double, aber das der unschönen Sorte. 15 Punkte, 16 Rebounds, 5 Assists, 7 Steals. Das liest sich soweit noch gut, aber eben auch 5 Turnover. Er ist ja der Spieler mit den meisten Turnovern in Summe in der NBA in dieser Saison. Dazu noch 3 Blocks. Also DeMarcus Cousins irgendwo mit einem ganz guten Spiel, aber es schwankte so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Jrue Holiday, hatte ich schon gesagt, unterstützte Davis nach allen Künsten. 31 Punkte von ihm mit Juan Moore mit 16. Und von der Bank kommt dann relativ wenig, nur noch 9 Punkte. Sehr, sehr enge Rotation der Pelicans, nur 8 Spieler. Und bei den Knicks, da war es wie gesagt Porzingis, 25 Punkte, Topscorer. Dazu Jared Jack mit 22, Enes Kanter mit dem Double-Double, 18 Punkte, 10 Rebounds. Und Courtney Lee, der konnte irgendwie nicht so richtig überzeugen. Sollte ja Porzingis dann auch vielleicht immer mal wieder entlasten, gelang ihm überhaupt nicht, nur 7 Punkte. Heute Nacht tauchte zwischenzeitlich komplett unter. Von der Bank kommt noch Holloway mit 25. Aber in Summe war es dann am Ende ein bisschen zu wenig gegen die Urgewalt Anthony Davis.
Und Tyson Chandler, der hatte in der letzten Nacht auch Grund zur Freude, zumindest auf der einen Seite. 14 Punkte, 14 Rebounds hat er sich geschnappt beim Spiel gegen die Indiana Pacers und damit als 40. Spieler in der Geschichte der NBA die 10.000er-Marke in Sachen Rebounds geknackt. Er steht jetzt bei 10.003, aber das war eigentlich der einzige Grund zur Freude für ihn in dieser Nacht, denn die Suns, die gingen absolut unter mit 97-120 zu Hause gegen die Pacers.
Ja, vielleicht trinkt er ja ein Bier mit Josh Jackson, der hatte 21 Punkte und hat damit immerhin seinen bisherigen Karrierebestwert aufgelegt, aber das war's dann auch. Du hast es schon gesagt, das war ein Spiel zum Vergessen für die Phoenix Suns. Nate McMillan, der Coach der Indiana Pacers, meinte, dass er sich eigentlich über nichts beklagen kann und da kann man ihm, denke ich, nur zustimmen, dass letzten Endes das nah an der Perfektion grenzte, dieses Spiel, denn die Pacers spielten von vornherein ihren Stiefel gut runter, führten nach dem ersten Viertel schon mit 30-16 und schauten dann folglich auch überhaupt nicht mehr zurück. Kleinere Zwischenspurts, die dann Phoenix Suns versuchten im zweiten Viertel, wurden direkt wieder gekontert und so war das Spiel dann irgendwie schon zur Halbzeit relativ entschieden, 20 Punkte vor für Indiana. Und folglich dann auch kurze Einsatzzeiten teilweise für die Starter der Pacers. Zum Beispiel Victor Oladipo, der nur 21 Minuten ran musste, was sicherlich auch im Interesse dann natürlich der Trainer ist. Und so eine sehr, sehr tiefe Rotation, die komplette Bank kam zum Einsatz, hat sehr viele Minuten gesehen. Bezeichnenderweise Corey Joseph am Ende mit 32 von der Bank kommt. Der Spieler mit den meisten Minuten auf dem Feld bei den Indiana Pacers. Ich hatte es angesprochen, Oladipo nur ganz kurz auf dem Feld, hatte dann folglich auch gar nicht so viele Punkte. 17 waren es dann bei ihm, dazu noch 19 von Collison in der Starting Five, Young und Bogdanovic mit 10 und 14. Und von der Bank kommt gleich nochmal 3 Spieler im zweistelligen Punktbereich, unter anderem eben Corey Joseph mit 16. Insgesamt trafen die Indiana Pacers fast 55% aus dem Feld, fast 48 von Downtown. Und da konnten die Suns einfach nicht mithalten. Die trafen keine 25 von Downtown und eben nur 41 aus dem Feld. Was auch daran lag, dass Devin Booker, derjenige, der die Mannschaft ja anführt, in so vielen Spielen, aber heute Nacht eben überhaupt nicht, keine gute Nacht erlebte. 5 von 16 aus dem Feld, einer von 6 nur von Downtown, verteilte immerhin noch 7 Assists und dann mit 15 Punkten noch zweitbester Scorer geworden. Hinter eben Josh Jackson, mit dem Tyson Chandler natürlich gar kein Bier trinken darf, da er erst 20 ist, aber 21 Punkte, wie gesagt, von ihm dazu noch 6 Rebounds. Tyson Chandler 14 Rebounds, 9 Punkte. Und Tyler Ulis dann mit 10 Punkten in der Starting Five, dazu noch 3 weitere Spieler von der Bank, unter anderem Alex Len mit doppelstelligen Ausbeuten im Punktbereich, 6 von 7 bei Alex Len, dazu noch 10 Rebounds zu den 12 Punkten, also auch von ihm das Double-Double. Die Phoenix Suns arbeiten weiter an der Zukunft, wenn man das vielleicht mal so formulieren möchte. Und die Indiana Pacers, denen ist ein sehr, sehr guter Auftakt in ihren Westküsten-Roadtrip gelungen. Sie haben ja jetzt 5 Auswärtsspiele hintereinander in Folge. Unter anderem führen die sie nach Portland und dann ganz zum Abschluss zu den San Antonio Spurs. Und da ist es sicherlich nicht verkehrt, mit Selbstbewusstsein und eben auch mit Spielzeit für die Bank in diesen Auswärtstrip reinzugehen.
Und wir gucken noch auf den Heimsieg der Timberwolves gegen die Trailblazers. 120-103 am Ende für die Timberwolves. Klar und deutlich dieser Sieg. Jimmy Butler, 24 Punkte. War er der beste Mann auf dem Platz?
Er war auf jeden Fall einer der besten. Es war in Summe einfach so, dass die Trailblazers ein Problem hatten, dass eben die Minnesota Timberwolves so nicht mehr kennen, nämlich dass sie lediglich zwei Scoring-Optionen haben und bei den Timberwolves, da ist das eben anders. Jimmy Butler ist natürlich derjenige, der jetzt dieses Team ein Stück weit führt, deswegen wurde er geholt, um den Jungen ja quasi so einen Anker zu geben, an dem sie sich zur Not auch mal hochziehen können. Aber es gibt eben auch Nächte, dass das überhaupt nicht notwendig. Und heute Nacht war so eine. Jimmy Butler ging gut voran, 24 Punkte von ihm, aber er bekam eben auch die Unterstützung von Karl Anthony Towns, er bekam die Unterstützung von Andrew Wiggins. Wiggins, der beispielsweise 8 von 11 aus dem Feld traf, 17 Punkte dann am Ende hatte. Karl Anthony Towns natürlich mit dem Double-Double, möchte man mittlerweile sagen, 20 Punkte, 11 Rebounds. Dazu dann auch Jeff Teague heute Nacht mit einer sehr, sehr guten Partie, der ja manchmal dann in diesem Dreier-Scoring ja gespannt so ein bisschen untergeht. Aber auch er heute Nacht wirklich mit guter Leistung, 22 Punkte, 8 Assists von ihm. Tash Gibson und Jamal Crawford dann ebenfalls noch im zweistelligen Punktbereich. Und damit wird das ganze Dilemma dieses Spiels eigentlich schon deutlich, denn bei den Portland Trailblazers waren es einmal nur Damian Lillard und CJ McCollum, die irgendwas auf die Kette brachten. 21 Punkte von Lillard, 18 von McCollum. Hinten raus dann Connaughton, als das Spiel schon so ein bisschen entschieden war, auch noch mit entsprechenden Körben, hatte dann immerhin noch 18. Aber wie gesagt, da war das Spiel so ein bisschen schon vorbei irgendwie. Und das lag vor allen Dingen daran, dass Minnesota im zweiten Viertel wirklich dermaßen die Defense anzog, dass Portland überhaupt nichts mehr zu lachen hatte. Die Portland Trailblazers konnten die ersten 12 Minuten sehr ausgeglichen gestalten, gingen mit 2 Punkten Vorsprung in den zweiten Durchgang und dann ja war es tatsächlich so, als hätte Tom Thibodeau endlich dieser Mannschaft das eingeimpft, was er ja, wofür er ja eigentlich als Trainer steht, nämlich knallharte Defense. 10 Punkte erzielte Portland in den zweiten 12 Minuten und das bei ja Spielern wie Damian Lillard und CJ McCollum. Das will schon was heißen. 26 machten die Timberwolves ihrerseits und danach ja schaffte es Portland einfach nicht mehr zurück ins Spiel, rannten dann die ganze Zeit diesem Rückstand hinterher, hatten dann auch noch tatsächlich das Problem, dass die Mitte des dritten Viertels den Vorsprung nochmal größer werden ließen. Sie kamen dann zwar nochmal ran, bis auf 14 Punkte, aber das sollte es dann im Prinzip auch schon fast gewesen sein. Und so war es letzten Endes ein vollkommen ungefährdeter Sieg für die Minnesota Timberwolves, die dann eben auch ja relativ viel Zeit für ihre Verhältnisse an die Bank verschenken konnten und bei den Trailblazers, wie gesagt, eine durchwachsene Nacht, trotz 50% fast aus dem Feld, trotz 44 von Downtown. Aber sie haben eben im zweiten Viertel richtig gepennt und letzten Endes dann das Spiel deswegen auch verloren, weil sie es einfach nicht schafften, da den Riegel der Timberwolves zu knacken.
22 Siege, 21 Niederlagen auf Seiten der Trailblazers, 29 Siege, 16 Niederlagen bei den Timberwolves. Wie es weitergeht für diese beiden Mannschaften, aber auch für alle anderen, das beobachten wir natürlich hier bei uns auf meinsportradio.de, sowohl im täglichen, werktäglichen Update zur NBA-Nacht als auch in unserem NBA-Talk Triple-Double. Einmal die Woche die wichtigsten Themen der Woche noch einmal ausführlich diskutiert mit Felix Amrain und seinen Experten. Und apropos Experten, unsere Experten in Sachen Tennis, die sind in den nächsten 14 Tagen mit den Australian Open ganz ausführlich beschäftigt. Jeden Tag das Daily Down Under, am Nachmittag alle Ergebnisse aus der Nacht ausführlich analysiert von unseren beiden Tennis-Cracks, von Andreas Thies und Philipp Joubert aus der Sendung Chip and Charge hier auf meinsportradio.de. Am besten zu hören natürlich mit unserer App für iOS und Android.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.